sie gerade vorher gesagt habe. Außer einen schönen guten Morgen euch alle miteinander. Es hat auch seine guten Seiten. Ich habe euch mal was mitgebracht, damit ihr euch wieder erinnern könnt. Wir haben ja eine Predigtreihe aus dem Kolosserbrief. Das letzte Mal hat euch der Michael drin dient und der Roland hat ein schönes Bild in der Predigt zuvor verwendet. Das möchte ich während der Predigt nochmal vornehmen oder euch nochmal vor Augen stellen, weil es doch so grundlegend wichtig ist, um auch in den Text reinzukommen und auch um zu verstehen, worum es geht in dieser Weise. Habt ihr alle eure Bibeln dabei? Gut, super. Es ist wichtig, wer nur eine sucht oder braucht, hinten bei den Büchern, bei den Liederbüchern, da müssten nur 2, 3, 4 stehen. Für die Älteren, die sind da allerdings recht klein geschrieben. Ich möchte beginnen mit einem Wort aus dem Psalmen, das mich eben auch sehr bewegt hat. Nicht aus dem Psalmen, Entschuldigung. Nehemia schreibt es, Nehemia, Kapitel 9, Vers 17. Wo Nehemia Gott und das Wesen Gottes ein Stück weit beschreibt. Jawohl, ich wusste doch, dass es drin sein muss. So. Da heißt es, aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte. Und du hast sie nicht verlassen. Hier geht es um das Volk Israel. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte. Nehemia 9, Vers 17b ist das. Was Gott, wie Gott seine Güte zeigt und seine Vergebung, seine Barmherzigkeit, das werden wir sehen und haben wir ein Stück weit auch schon gesehen im Kolosserbrief. Ich möchte den Vers einfach vorab stellen, um zu sehen, mit welchem Gott wir es zu tun haben, auf welchen Gott wir uns einlassen haben und auf welchen Gott wir vertrauen und hoffen. Ich möchte den Text vorlesen, der steht im Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Ist schön, wenn es raschelt, da sind die Leute dabei. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Güte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, das birgt ja schon mal eine Frage dahinter. Bist du mit Christus auferweckt? Naja, jetzt könnte man dastehen und sagen, ja, halt, ich lebe doch noch, wieso muss man mich auferwecken? Ich bin doch, naja, vielleicht ich sterbe dann mal. So hat auch Martha zu Jesus gesagt, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird am jüngsten Tag. Aber Paulus schreibt hier ja nicht zu Toten. Er stellt diese Frage, wenn du nun mit Christus auferweckt worden bist, bist du mit Christus auferweckt worden? Das hört sich jetzt ziemlich theoretisch und kompliziert an. Aber ich möchte euch mitnehmen, weil doch vielleicht der eine oder andere unter uns ist, der sich schwer tut damit, euch mitnehmen. Ihr verzeiht mir mit diesem Mann hier. Vielleicht warst du so ein Mann oder ich, der hat hier einen Bauhelm auf. Naja gut, dann war das vielleicht ein Bauarbeiter, so wie ich es war, der irgendwo eine Sehnsucht nach Gott gehabt hat, aber doch gemerkt hat, vor diesem gewaltigen Gott kann ich nicht bestehen. Ich habe liebe Eltern gehabt, die mich versucht haben, im Glauben zu unterweisen, soweit es ihnen möglich war. Und irgendwo in dieser Situation ist in meinem Herzen eine Sehnsucht entstanden, wie kann ich diesem Gott begegnen? Und das beschreibt Jesus in der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5. Manche Sachen wiederhole ich vom letzten Sonntag. Da heißt es, glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das ist Matthäus Kapitel 5, Vers 6. Denn sie sollen satt werden. Und ich habe es auch letztes Mal gesagt, ich dachte immer, bei dieser Stelle geht es darum, naja, dass ich gerecht behandelt werde. Aber hier geht es um was anderes. Die nach dieser Gerechtigkeit hungern und dürsten, die sie brauchen, um vor dem lebendigen Gott bestehen zu können. Weil, wenn Gott an uns so handelt, nach dem, was wir verdient haben, der Sündelohn ist der Tod, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als vor einem verzehrenden Feuer zu stehen, vor dem man nicht bestehen können. Und so war das auch von Martin Luther das größte Verlangen, wie bekomme ich einen gnädigen, barmherzigen Gott? Er war hungrig nach dieser Gerechtigkeit, die ihn vor Gott bestehen lässt. 5 Vers 8 steht, glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Umkehrschluss, wenn du nicht reinen Herzens bist, wirst du Gott niemals schauen. Und wir merken, wir stehen vor einem Problem. Und so ist auch dieser Mann hier vor einem Problem gestanden. Können wir jetzt als Bild für mich nehmen. So bin auch ich vor diesem Problem gestanden. Sicherlich weiß ich heute einiges mehr als damals. Aber doch tief im Herzen hat mich das bewegt. Was kommt nach dem Tod? Was geschieht 5 Minuten nach dem Tod? Wo werde ich sein? Ich habe es versucht, mit den ganzen Wahrheiten abzuleugnen. Gott gibt es nicht. Gott ist tot. Das hat eine Zeit lang mein Herz freigemacht, weil ich mir gedacht habe, jetzt kann ich machen, was ich will. Aber Gott ist geduldig. Er geht dir nach und legt doch irgendwo seinen Finger auf die Wunde und sagt, ich bin nicht tot. Und das Problem, das dir so Mühe macht, das ist immer noch da. Schlagen wir den Römerbrief auf, Kapitel 3. Da heißt es, wie bekomme ich jetzt diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt? Weil ich doch vor Gott nicht bestehen kann. Römer Kapitel 3 vom Vers 21 lese ich weg. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und dem Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf allen kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Es gibt Erlösung und es gibt einen Ort, wo der Mensch gerettet werden kann und wo der Mensch diese Rechtfertigung bekommt. Ich sage euch nichts Neues, den meisten, aber es ist gut zu wiederholen. Und in dem Ganzen geht es um ein Wort. Diese Gerechtigkeit, die gibt es nur in Jesus. Und der Roland hat das letzte Mal dieses Bild mit einer Schüssel verwandt. Hier haben wir Wasser. Das ist auch ein Bild für die Taufe. Aber was bedeutet Taufe? Da, wo ein Mensch sich das angeschaut hat, okay, jetzt habe ich das gelesen und ich bin damals ein halbes Jahr, habe ich in der Bibel gelesen, ohne dass ich wusste, worum es wirklich geht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass Gott zu mir gesagt hat, vertrau mir, glaub mir, gib mir dein Leben. Und ich habe es schon oft gesagt, ich bin an einem Punkt gekommen, wo ich die Kosten überschlagen habe. Ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, nö, ich will nicht. Weil ich wusste, dass in dem Moment nicht mehr ich Herr meines Lebens bin, sondern dass Jesus Christus Herr in meinem Leben wird. Drei Monate später war ich so am Boden und habe mir gedacht, na eigentlich, ich kann nichts mehr verlieren. Hier ist mein Leben. Nimm du mein Leben und mach, wie du meinst. Nimm du mich ganz an. Und in dem Moment ist etwas passiert. Gott hat mein Leben genommen. Und hat mich in Christus hineingetauft, sodass, man kann auch sagen, dass eine Wiedergeburt entstanden ist. Wir kommen nachher noch weiter zu ihm. Wir lassen den mal da drin, den brauchen wir nachher noch. In Christus ist diese Erlösung. Und das bedeutet, dass du deine Herrschaft abgibst und ihm überlässt. Jetzt habe ich einen ziemlichen Bogen schlagen, aber der ist wichtig, weil diese Basis, wenn bei uns nicht vorhanden ist oder wenn sie bei dir nicht vorhanden ist, die verwirrt dich was bei den Dingen, die jetzt dann kommen. Weil wenn du diese Basis nicht hast, dann brauchst du das andere gar nicht angehen. Das ist dein Lebensschrei, zuerst einmal in Christus zu sein, gerettet zu sein. Und wenn das der Fall ist, dann gehen wir jetzt in den Text rein. Daher auch der Ausruf von Paulus, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. In dem Moment hast du einen Stellungswechsel gemacht. Im Kolosserbrief 1,27 steht dran, er hat uns herausgerissen aus der Macht der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du bist auf eine andere Position gekommen. Du gehörst jetzt dem Reich Gottes an. Und wenn du dem Reich Gottes angehörst, durch Christus, so trachte nach dem, was droben ist. Heißt, du musst dich nach Gott orientieren, nach seinem Wort, zu schauen, was ist richtig vor Gott. Wer hat erst einen Arbeitsplatz gewechselt von euch? Gibt es jemand? Marc, du hast vor ein paar Jahren den Arbeitsplatz gewechselt. Annette, genau. Du bist von der einen Arbeit zur anderen gegangen. Wenn jetzt der vorige Chef dich anruft und sagt, ja Annette, also gell, du weißt ja, wie es läuft, fährst da und dahin, machst das und das. Was sagst du ihm dann? Bitte? Ja, genau. Ich bin nicht mehr zuständig. Okay, du hast zwei Stellen, jawohl. Aber ihr wisst dieses Prinzip. Und dieses Prinzip gilt auch hier in geistlicher Hinsicht. Er hat uns erkauft und du bist sein, um dich zu retten. Und jetzt ist Gott zuständig für dich. Und wenn er trachtet nach dem, was droben ist, bedeutet, du hast einen neuen Chef. Schau, was dieser Chef von dir erwartet. Schau, was dieser Herr von dir erwartet. Nicht, was der andere anbietet und sagt, also ich hätte da was ganz Schönes für dich. Tolle Arbeit und so weiter. Und du merkst, ja, irgendwie wäre es schon schön, gell? Aber halt, stopp. Du bist nicht mehr auf dem Lohnzettel von dem anderen. Dort oben, da ist dein Arbeitgeber und dein Herr. Von ihm bekommst du Weisung. Im Psalm 32, Vers 8 steht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Psalm 32, Vers 8. Bin immer erschrocken, wo ich den gelesen habe, weil das so persönlich war. Wo Gott dich persönlich anspricht und sagt, ich will dich unterweisen. Gell? An einer anderen Stelle heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen an meinen Wegen Gefallen finden. Und das kannst du nur, wenn du weißt, was denn die Wege Gottes sind. Und wenn du weißt, was er möchte, wenn du deine Blicke nach oben wenden tust. Warum? Denn ihr seid gestorben. Das alte Leben, mit dem Moment, wo du deine Herrschaft abgegeben hast, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Christus. Wenn du in der Stadt unterwegs bist, sehen die Menschen keinen Unterschied an dir. Du bist der gleiche wie die anderen auch. Aber im tiefen Innern ist in dir was geschehen. Etwas völlig Neues ist entstanden. Die Bibel spricht von einer neuen Schöpfung. Von dem Moment, wo du Christus dein Leben übergeben hast. Und jetzt arbeitet er an dir und baut dich auf. Trachtet nach dem, was droben ist. Der Michael hat vorgestellt, die Männerarbeit, Römer 12, die ersten zwei Verse, vor 3 Jahren sind die fast bei jeder dritten Predigt gekommen. Ich weiß nicht, ob es jemand auswendig kann mittlerweile. Ich habe es mal auswendig können, aber ich lese euch trotzdem vor, weil ich bringe es, glaube ich, nicht zusammen. Römer 12, 1 und 2. Und immer wieder auf den Bezug, was mit deinem Leben passiert ist, da heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, die Barmherzigkeit Gottes hat er sich alles kosten lassen, indem er seinen Sohn gegeben hat. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Der Galaterbrief würde das so beschreiben, Galater 5, Vers 16. Ich aber sage, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Wie wandeln wir im Geist? Indem wir uns mit geistlicher Nahrung füllen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des geistlichen Lebens, das du brauchst, um zu wachsen um zu leben und um satt zu werden. Und das ist unter anderem auch das Wort Gottes. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, Vers 4, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wie oft habe ich mir das schon gedacht, wenn du mit jemandem im Gespräch warst und du ihm dieses Evangelium nahelegen willst und ihm erklären möchtest, wie dringend notwendig er diesen Jesus Christus braucht, damit er eben nicht verloren geht, was Gott auf sich genommen hat, um dich retten zu können. Und du hast gedacht, ach Herr, wenn du dich doch jetzt einfach offenbar werden tätsch, machen tätsch, irgendwie, dass der erkennt und sieht, oh ja klar, das stimmt. Aber das kommt erst noch, dass wir mit Christus offenbar werden. Wenn er wiederkommen wird, dann werden wir mit ihm offenbar werden. So lesen wir das hier in Vers 4. Dann werden wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und auf einmal werden die anderen vielleicht sehen, oh, jetzt verstehe ich, was der gemeint hat damals. Aber jetzt ist es zu spät. Und du stehst auf der Seite Christus. Von Christus. Stehst du auf der Seite von Christus? Nur dann, wenn du von Neuem geboren bist. Nur dann, wenn du mit Christus auferweckt worden bist. Und jetzt ist da ein neues Leben in dir. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, wie gehe ich damit um? Letzte Woche haben wir den 2. Petrusbrief uns angeschaut, die ersten Verse. Und Petrus fängt aus, er zeigt zuerst auf die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Evangeliums. Und dann sagt er, eben deshalb, weil das in deinem Leben passiert ist, setze allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben, in dem neuen Leben, wo du stehst, die Tugend dar. Und in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die Bruderliebe, in der Bruderliebe die Liebe. Jetzt musst du tätig werden. Eben weil dies hier passiert ist, reicht in eurem Glauben die Tugend da. Und da heißt es, Vers 5, tötet daher die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Das sind Dinge, die sind nicht tugendhaft. Die sind nicht gut und wir wissen das wohl. Und wir wissen auch wohl, wie unglaublich verlockend das ist. Und wir stehen in diesem Kampf, in diesem täglichen, die Entscheidung zu treffen, nein, das möchte ich nicht an mich ranlassen. Oder dieses, ja, ich schaufel jetzt halt nur beim Nachbar Schnee, zum Beispiel, gell? Auch wenn es da schon da steht. Wie auch immer das bei dir ausschauen mag. Aber in diesen Versuchungen stecken wir einfach. Und mit diesen Kämpfen werden wir erst fertig sein, wenn wir zu Hause sind beim Herrn. Es ist nicht egal, was du dir für ein Fernsehprogramm anschaust. Es ist nicht egal, jetzt mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt bei manchen, es ist nicht egal, was für Computerspiele du spielst. Es ist nicht egal, womit du dich beschäftigst, weil die Dinge, mit denen du dich beschäftigst, die werden dich prägen und haben einen Einfluss auf dich. Und ich sage das so bewusst, weil mir erst eine Stelle in 2. Petrus Kapitel 2, Vers 6 bis 8 bewusst worden ist. Bitte schlagt sie mal auf, um einfach hier zu sehen, was passiert da, wenn ich mir diverse Dinge anschaue oder mich mit diversen Dingen beschäftige, die mit Tugendhaftigkeit in dem Sinn nichts zu tun haben. Und mir ist das erst neulich bewusst worden. Da geht es um Lot und Sodom. Das steht 2. Petrus, Kapitel 2, 6 bis 8. Da heißt es, okay, da wird von Sodom beschrieben, und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er der, sie, nee, einäscherte den. Womit er sie künftigen Gottlosen zu warnendem Beispiel setzten, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Was war die Situation? Lot musste mit ansehen. Wieso musste er mit ansehen? Weil er selber ist ja dahingegangen, oder? Er hat sich entschieden, in diese Ebene zu gehen. Er hat sich dann zuerst vor Sodom gelagert. Irgendwann war er dann sogar im Tor von Sodom. Er war völlig mit drin. Und er musste dieses mit ansehen, was hier täglich passiert ist. Und das Ganze, wo Sodom hineingegangen ist, wird dir heute kostenfrei ins Haus geliefert. Das, was du dir ansiehst, diese Dinge, die Computerspiele und was auch immer, sie prägen dich und deine gerechte Seele wird dadurch geplagt. Das, was richtig und gerecht und rein vor Gott ist, wird in einen Kampf gesetzt. Weil die Dinge sind ja nicht unattraktiv, oder? Das ist ja interessant und es zieht uns an, die Lust der Augen, oder? Wo wir merken, boah, ich weiß, manche sagen zu mir, hey, das ist nur ein Film. Ja, nein. Weil deine Seele sich mit derartigem beschäftigen muss. Und ich habe mir bei manchen Filmen schon gedacht, Mist, hätte ich den doch besser nicht angeschaut. Weil du die ganze Nacht dann daran hängst und die ganze Zeit Bilder vor Augen hast und dir Mühe machst damit. Ich sage hier nicht, dass ich raus bin aus dem Ganzen. Ich kämpfe selber mit dem, weil es immer verlockend ist. Und du denkst, oh cool, das schaust du jetzt nur an und so. Und es ist aber dir nicht unbedingt zum Segen. Gut, machen wir weiter. Kolosserbrief. Ich hoffe, ich überziehe nicht restlos. Da heißt es, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Können Sie euch noch an das Wort von Jesus erinnern, wo er sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, der kann mir nicht nachfolgen? Überall, wo in der Bibel das Wort vom Kreuz die Rede ist, geht es um ein Sterben. Es geht nicht darum, eine Last zu tragen. Ach, ist das doch ein Kreuz, sag mal im Allgäu, mit dem oder dem. Sondern nein, hier geht es um ein bewusstes Sterben. Da, wo du zurücktrittst und Christus den Vorrang lässt. Und dein Ego nicht vorne dran steht, sondern seins, wo er in der Mitte steht. Es ist jeden Tag aufs Neue, wenn du die Augen öffnest, eine bewusste Entscheidung zu Christus hin. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, das, was man vorher aufzählt hat. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Früher warst du in dem drin, aber das passt jetzt nicht mehr zu der neuen Stellung, denn du bist eine neue Schöpfung. Es ist was völlig Neues entstanden durch dich. Du hast einen neuen Herrn. Du kennst wohl die Dinge. Aber das ist nicht mehr dein Platz. So musste ich das am lieben Freund auch damals sagen. Ich habe zum Glauben gefunden und bin mit ihm nur mitgegangen in Diskotheken und so. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, die Musik ist angegangen. Und ich habe ihn angeschaut und habe ihm sagen müssen, du, das war das letzte Mal, dass ich hier bin, weil das ist nicht mehr mein Platz. hier gehöre ich nicht mehr her. Und so stehst du vielleicht auch vor der einen oder anderen Entscheidung, wo du sagen musst, das ist nicht mehr mein Platz. Weil ich habe einen neuen Herrn. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensart aus eurem Mund. Lügt einander nicht an. Was passiert denn bei Zorn und Wut? Der Zorn eines Mannes bewirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Was passiert bei Zorn? Das ist interessant, wenn du zornig wirst, jetzt habe ich meine Luftballons daheim vergessen, tut mir leid, hätte ich euch jetzt gern aufblasen, da passiert nämlich genau das. Und du hast so einen prallen Luftballon und du denkst dir, wow, und jetzt mit aller Kraft, weil der hat's verdient. Und weißt du, was in dem Luftballon drin ist? Luft. Warme Luft, nicht mehr. Aber diese Luft muss raus. Leg dies alles ab. Und wenn du wissen willst, was mit Zorn und Wut passiert, dann schau dir Kain an. 1. Mose, ein sehr schönes Bild, wo Gott zu ihm sagt, diese Luft muss raus, was hier passiert. Und ihr werdet euer Leben lang mit Christus immer wieder in die ersten Seiten der Bibel zurückkommen, weil so grundlegende Dinge dort passieren. Lasst uns mal anschauen, was da mit diesem Luftballon passiert ist, was da dieser Zorn ausgemacht hat. Erster Mose, Kapitel 4 ist es, glaube ich. Vers 7 bis 9. Wir wissen, Abel hat ein Opfer gegeben, Kain hat ein Opfer gegeben. Und das Opfer von Abel hat Gott angeschaut, aber das Opfer von Kain nicht. Und daraufhin ist er sauer worden. Ich lese von Vers 5 weg. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend. Und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür. Und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da hob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Wo ist dein Bruder Abel? Fragte der Herr Kain. Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, Gott, was hast du getan? Aus dieser Wut raus und aus diesem Zorn. Was konnte denn Abel dafür? Es war doch Gottes Sache, das Opfer anzunehmen und nicht Abels seins, oder? Eifersucht, Zorn, Wut, Neid. Puh, das sind Dinge, die lassen uns ganz schön aktiv werden zum Negativen. Daher, wenn du merkst, dass dieser Luftballon sich aufbläht, dann ist es manchmal besser zu sagen, sich auf die Zunge zu beißen und den Raum zu verlassen, bevor du anfängst, jemanden zu verletzen oder bevor du anfängst, wild um dich zu schlagen, weil danach, wenn das passiert ist und man dir die Frage stellt, was hast du getan? Dann merkst du, wow, es war eigentlich jede Menge heiße Luft, die sich aufgebläht hat und die so einen Schaden verursacht hat. Und das ist so schwierig. Also ich rede hier nicht von oben herab, weil dir kommt es bis hierher und du weißt nicht, wie du handeln sollst. Und dann ist es gut, wenn du einen Ort findest, wo du gehen kannst, hinknien kannst, Herr, hilf mir. Ich komme nicht zurecht mit dem. Diese Situation gibt's und es wäre gelogen, wenn wir anders reden. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen Menschen angezogen habt. Sie habt was Neues angezogen. Stellt euch vor, ich würde hier mit einem fetten Kaffeefleck umeinander laufen. Das war eigentlich ursprünglich mein Plan und Heidi hat gemeint, das ist nicht so gut. Ich bin mir sicher, die Hälfte hätte sich gedacht, wenn du das nicht merkst. Und die andere Hälfte hat gesagt, es passt nicht. Und genauso passt es nicht für dich als Kind Gottes, dich in solche Dinge zu verstricken und da drin zu bleiben. Leg das ab, weil nun hast du diese Möglichkeit, die Dinge abzulegen, weil die Sünde will herrschen über dich. Aber Kain hatte wohl die Möglichkeit zur Entscheidung. Aber in Christus kannst du sagen, ich habe einen neuen Chef. Und wenn diese Sünde an der Tür klopft und sagt, ich will, dass du tust, dann hat einer mal gesagt, dann lass Jesus an diese Tür hingehen und ihn aufmachen und sagen, sagt zu ihm, Herr, ich komme mit dem alten Chef nicht zurecht, kannst du ihm mal sagen, dass du jetzt mein Chef bist. Probier das aus, das hilft manchmal. In Christus eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Ach, das gibt so vieles zum Sagen über dieses Thema. Lest euch ein, lest den Kolosserbrief mal durch, die Briefe, Epheserbrief und so weiter. Lasst euch ein auf diesen unglaublich kostbaren Schatz, der uns gegeben worden ist. Und hört auf damit, am Boden unterwegs zu sein. Das war so schön in der Glaubenskonferenz. Hebt eure Häupter empor und schau, was dir geschenkt worden ist durch Christus. Das ist so unglaublich großartig. Da kann keine Religion mithalten. Lass dich darauf ein. Jetzt muss ich zum Ende kommen, gell? Den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Immer mehr in Christus rein und ihn zu erkennen, diese Gemeinschaft mit ihm, in diese Gemeinschaft mit ihm zu bekommen. Vers 11. Wo nicht Grieche noch Jude, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbars, Güte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus ist. Und im Epheserbrief wird noch hinzugefügt, wo weder Mann noch Frau ist. Darauf kommt es nicht an. Es kommt auch nicht darauf an, aus welcher Religion du rauskommst oder aus welchem Lebensstandard du rauskommst oder ob du in Anführungsstrichen eins Güte warst, ein Barbar oder wie auch immer, aus welcher Lebenslage du kommst. Was zählt, ist das. Eine neue Schöpfung in Christus. So, jetzt habe ich ganz schöne Sauerei gemacht hier. Eine neue Schöpfung zu sein. In ihm. Und darauf lass deine Blicke gerichtet sein. Zum Schluss lese ich euch einen Abschnitt aus dem Galaterbrief vor und dann mache ich wirklich Schluss. Ihr könnt es gerne mitlesen. Das ist Galater 6, die Verse 15 bis 16. Da geht es wieder um die Rechtfertigung. Ich lese schon von Vers 14 weg, da heißt es, von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen. Wenn dir das bewusst ist und du nach dieser Weise wandelst, dass es auf die neue Schöpfung ankommst, dann wirst du auch Frieden in deinem Herzen haben und Erbarmen, weil du kannst loslassen von deinen Werken und dich geborgen wissen in Christus. Ich hoffe, es war euch ein bisschen eine Hilfe. Es gäbe noch vieles, vieles mehr zum Sagen, aber jetzt lassen wir es mal dabei. Danke. Nochmal dabei.